Ja, wie gut, dass wir schon mittendrin sind. Wie gut, dass ich nichts Neues muss sagen heute. Ihr wisst wahrscheinlich alles zusammen besser in der Gemeinschaft, wo ihr seid, in der betenden und anbetenden Gemeinschaft, wo ihr da seid. So. Anbetung ist, was Anbetung bedeutet und vor allem, wie wir es jetzt gesungen haben, um wer das es geht. Ich probiere, ein paar Worte zu machen. Wieder ein Disclaimer, was ich immer sage. Nehmt, was ihr brauchen könnt. Nehmt, was Gott euch schenkt. Nehmt das, was eine Brücke ist für euch. An diesen Bausteinen, von diesen Orten, die ich als Mensch probiere zusammenzusetzen, wo euch zu ihm führt, wo euch zu Jesus führt. Es geht um ihn. Es geht nicht um mich, es geht um deine ganz persönliche Verbindung, deine Beziehung, deine Freundschaft mit deinem Schöpfer, mit deinem Erlöser. Ja, ihr habt die Serie schon angefangen über die Anbetung. Es geht um das zentrale Thema in jedem christlichen Leben. Und heute soll es um den Aspekt der Einheit gehen. Ich möchte noch einmal ganz persönlich einsteigen. Die die Serie schon von Anfang an gehört haben und jede und jeder von euch, der schon mal über Anbetung nachgedacht hat. Ich möchte, dass ihr einen Moment wirklich vom Kopf, bei der Predigt erwarten wir immer Nahrung für den Kopf, ins Herz absteigt. Steigt ins Herz, aber macht vielleicht eine Sekunde die Augen zu. Und frage euch ganz persönlich, was ist für mich Anbetung? Was für ein Bild, was für eine Erfahrung, was für ein Gefühl, was für einen Geschmack verbinde ich mit dem Wort Anbetung? Was löst das in dir aus, ganz tief unten im stillsten Herzkämmerli? Dort, wo niemand anders Platz hat als er, dein Erlöser, der, der dich gerufen hat, heute Morgen hier hinzukommen. Er, der dich kennt, noch bevor du das erste Mal die Luft geschnuppert hast, sondern wo du kostbar gewoben worden bist im Schoss von deiner Mutter. Und jetzt probier, abzurufen, aufzurufen, die Erfahrung, vielleicht wo du ein Kind gewesen bist, vielleicht wo du jugendlich gewesen bist oder wo du erwachsen gewesen bist, wo du das erste Mal ihm begegnet bist, wo du das erste Mal ihn angebetet hast, wo du das erste Mal seine Gegenwart erfahren hast, so dass sie dich ergriffen hat und so dass du gemerkt hast, nicht du bist der oder die, der da Kontrolle hat, sondern er. Anbetung braucht für mich einen persönlichen Einstieg. Es braucht nicht zuerst eine Theorie. Und mir ist das Wort in den Sinn gekommen, aus dem berühmten Gespräch von Nathanael und von Philippus, wo er fragt, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kennen wir alle die Geschichte. Und was ist die Antwort? Ihr wisst es alle. Komm und sieh. Und ich glaube, die Anbetung, und das ist der Einstieg zu meinem Einstieg, vom Einstieg. Es ist etwas, das man muss erfahren muss. Es ist etwas, das man nicht erklären kann. Erzählt jemandem, was Anbetung ist. Es bleibt immer nur an der Aussenwand. Nochmal ein Disclaimer. Die meisten von euch wissen, wer ich bin. Die meisten von euch wissen, aus welchem Stall ich komme. Also noch eines. Ich bin katholisch. Ich werde so reden und so Zeugnis geben von Jesus, wie ich bin. Es wird vielleicht Sachen geben, die euch unbekannt sind, fremd sind. Vielleicht Sachen, die ihr sagt, oh je, oder zum Glück nicht. Auch das, lasst es mal an euch hin. einfach so. Gott kann durch alles wirken. Er kann sogar mich manchmal benutzen. Etwas überzubringen, was euch ein Leben in Jesus reicher macht und kostbarer. Komm und sieh. Wegen dem würde ich gerne das, was ihr vorher probiert habt, in dem kurzen Moment von der Stille, gegenwärtig zu machen für euch, mit euch teilen, das, was mir in den Sinn gekommen ist, in der Vorbereitung von dieser Predigt. Ich bin in einem katholischen Mädcheninternat, seit ich 12,5 bin. Ein bisschen eine heile Welt, auch wenn es heute manchmal so wirkt, als ob die heilen Welten nicht mehr so heil sind. Und ich bin eigentlich mehr aus Langeweile als aus Interesse in eine Bibelgruppe hineingerutscht von der VBG, in der katholischen Mädchenschule. Ich habe das extrem interessant gefunden. Vor allem, es hat so etwas Anrüchiges gehabt in dieser Schule, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Wir haben uns nicht irgendwo in einem schönen, sonnendurchfluteten Raum, sondern irgendwo in einem stinkigen Keller zwischen den Schuhgestellen und der Sportspind, der Rostigen, haben wir uns getroffen, meistens heimlich. Und die meisten Mädchen, die ich dort kennengelernt habe, hatten einen freikirchlichen Hintergrund. Die haben die Bibelgruppe gedreht, durch alle Widrigkeiten durch. Und ich war dort und es hat mich extrem angesprochen, obwohl mir das eigentlich fremd war, wie das so abgeht dort. Ich habe das Wissen, das Fundament, das die jungen Frauen hatten, mega bewundert. Ich habe gesagt, oh, das möchte ich auch. Aber die Art zu beten, die Sprache, die Wörter, der Jargon sozusagen, der war mir fremd. Ich habe nicht gewusst, was es heisst, wir erheben dich. Habe ich gefunden, ja. Ich weiss, was eine Erhebung ist, aber ja. Ich weiss auch nicht, was es bedeutet, wenn plötzlich jemand wirklich einfach seufzt und sagt, ja, Jesus, ich liebe dich. Und ich denke, oh je, kann ich das auch von mir sagen? Ja, das war mir fremd. Und doch, ich bin die ganze Schulzeit dort dabei geblieben. Und nicht, weil mir die äußere Form jetzt vertraut war oder weil ich so aufgewachsen war, sondern weil ich gemerkt habe, da geht es um die Wahrheit. Da geht es um das Innerste, das Wichtigste, das Zentralste von meinem Leben. Da geht es um Gott. Da sind Menschen, die wirklich Gott im Geist und in der Wahrheit arbeiten, so wie er es ihnen eingibt. Nicht so, wie es mir passt. Und zu diesen Leuten wollte ich hören. Mit in dem Grüppli dabei war ein anderes Mädchen. Also das sind nicht mehr, he? Also so schick haben wir damals in den 90er Jahren nicht ausgesehen. Ein anderes Mädchen, das so etwas ähnlich war wie ich, es ist mir von Anfang an aufgefallen, dass sie nicht so flüssig und frei betet wie die anderen, sondern eher still ist, so wie ich. Sie hat sich nicht so getraut. Aber sie hat eine starke Ausstrahlung auf mich und wir haben uns angefreundet und ich habe viel von ihr gelernt über den Glauben. Ich habe dann einmal herausgefunden, sie ist auch katholisch. Ich habe gefunden, okay, wir dürfen also da dabei sein, auch wenn wir katholisch sind. Und am Donnerstagabend, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, am Donnerstagabend hat sie nie Zeit gehabt für mich. Und irgendwann habe ich gefragt, wohin gehst denn du am Donnerstagabend? Ich meine, wo kann man in einem katholischen Mädcheninternat mit 13 schon hingehen? Also. Und sie hat gesagt, ich gehe in die Anbetung. Das war ein Fremdwort für mich. Nochmal eins. Da habe ich gemerkt, ich weiss wirklich nicht. Sie, die ich gemeint habe, sei mir am nächsten von allen. Aha, habe ich gesagt, aber nur Bahnhof verstanden. Und sie hat gerade geantwortet, los, ich kann dir das nicht erklären, aber wenn du willst, kannst du mitkommen. Komm und sieh. Innerhalb von recht kurzer Zeit das zweite Mal. Und weil ich neugierig war, habe ich gefunden, jetzt gehe ich mal in die Anbetung. Katholiken lehren relativ früh in der dritten Klasse, dass wir wirklich das Wort von Jesus wörtlich nehmen, wenn er sagt beim letzten Abendmahl, das ist mein Leib, wenn er das Brot gibt, hingegeben für euch. Ich habe das geglaubt, ich habe das ja gelehrt, dass Christus wirklich geheimnisvoll, verborgen, gegenwärtig ist in dem geweihten Brot, das wir nehmen dürfen. Aber auch wenn ich es nicht gewusst hätte vom Kopf her, ich hätte es gespürt. Wir sind hinten hineingeschlichen an diesem Donnerstagabend in eine grosse Klosterkirche, wo 300 bis 400 mehrheitlich ältere Ordensschwestern mit ihren langen schwarzen Schleier geknündelt sind. Im Halbkreis vor dem Altar, wo eine goldige Monstranz in der Mitte gestanden ist. Es war wie ein Meer, wo ich vom Rand so dran hergekommen bin, wo ich nicht richtig dazugehört habe. Alle auf den Knien, alle in der demütigsten der Haltungen, in der Anbetung, still versunken, die Augen auf die leuchtende Mitte gerichtet oder in Sammlung geschlossen. Auch das war mir fremd. Auch das war mir neu. Aber auch da habe ich gespürt, das ist authentisch. Da ist Gott, Jesus, wirklich in der Mitte. Und auch ich bin auf die Knie. Und ich weiss es nur, wie wenn es gestern gewesen wäre, wie mich die Stille, wie mich die Atmosphäre vom intensiven Gebet ergriffen hat. Wie die Menschen vor mir und um mich herum plötzlich verschwommen sind. Und wenn ich etwas erfahren habe, das ich später nur vergleichen mit der Erfahrung von Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg, wo sie Jesus gesehen haben, strahlend verklärt, im hellen Licht, wo sie nichts mehr anders gesehen haben, nichts mehr anders wichtig war und wo sie aufgeschaut haben, nur noch Jesus gesehen haben. Ich sage, das war mein katholisches Urerlebnis. Ja, und es hat mit Jesus zu tun gehabt. Gewisse Leute fragen mich, aber glaubst du auch an Jesus, wenn ich sage, ich bin katholisch? Nicht mit den Augen von meinem Leib habe ich ihn gesehen, aber mit den Augen von meinem Herz. Und ich habe seine Gegenwart vor mir und für mich und in mir dürfen erkennen. Und ich bin wie aus einem tiefen Schlaf erwacht, wo ich nach ungefähr einer Stunde die Schwestern in diesem riesen Chor plötzlich gehört habe, ein Anbetungslied zu singen. Ich weiss noch, was sie gesungen haben. Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Es ist im Grunde genommen das, was wir vorher im Lobpreis gesungen haben, in einer alten Sprache. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor diesem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier, heute, ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Wir sind still heim an diesem Abend. Also eben ich habe lange nicht über die Erfahrung geredet, weil sie einfach mit dem Mikro geht ins Nägel. Das Führen. Ja, lange mich an. Sorry. hoffe es. Ich habe es jetzt in der Hand. Ja, ich habe lange nicht über die Erfahrung geredet und ich erzähle sie auch nicht allen. Und die Vorstellung, dass sie nachher auf dem Internet abrufbar ist, die tue ich jetzt lieber ein bisschen auf die Seite schieben. Ja, sie geht wirklich nicht. Wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann denke ich, dass ich seither nicht aufgehört habe, die Anbeter von Gott zu suchen. Die Gemeinschaft von Menschen, die wirklich Christus in die Mitte setzen. Und wieso erzähle ich euch das? Die vielleicht allzu katholische Einleitung. Ich glaube, sie sagt etwas über den ganz existenziellen Charakter oder Anbetung im Leben von allen Christen. Es ist nicht einfach etwas, das optional ist, sondern eine anbetende Gemeinde. Es ist eine authentische Gemeinde, es ist eine anziehende Gemeinde. Anbetung ist nicht einfach ein Thema neben anderen. Es ist wirklich so eine Serie wert und muss immer irgendwie ein Thema sein. Weil die Anbetung in die tiefste Wirklichkeit des Christseins abgreift. In die Beziehung des Menschen vor seinem Schöpfer. Und das soll heute wirklich die erste Ermutigung sein, die zwei Beispiele, die ich euch jetzt erzählen durfte. Die Formen der Anbetung, die können und die dürfen sich unterscheiden. In verschiedenen Ländern, Kulturen, Generationen und kirchlichen Traditionen kann Anbetung anders aussehen. Gewisse Sachen sind uns vertraut und gewisse nicht. Vielleicht bist du auch schon in der Versuchung gewesen, dass du dich an der äußeren Form orientiert hast. Aber es kommt letztlich nicht nur darauf an, was uns gefällt oder auf worauf wir gerade Lust haben, sondern, oder auf einen bestimmten Musikstil oder eine bestimmte Art, sondern darauf, dass wirklich die Mitte stimmt. So gilt es wirklich, wenn wir über das Thema Anbetung reden, Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Und dann wird auch schon klar, was Anbetung mit Einheit zu tun hat. Nämlich nicht mit einer Gleichmacherei oder etwas, wo wir sagen, ja, das verbindet uns jetzt im Stil oder in unserer Geschichte, sondern dass wir eine einzige Mitte haben. Ein Ziel, ein Herr. Und auf das Wesentliche, auf das Tiefste, wo Anbetung uns hinführen will, die Einheit, die sie uns immer neu will, dazu auch ermutigen, auf das soll der Bibeltext uns jetzt ein bisschen hinweisen, wo der Daniel in seinem Predigtplan vorgeschlagen hat. Wer es aufschreiben will, aufschloss, ist der Psalm 81. Ein Psalm, der ist überschrieben mit dem Titel Aufruf zur Treue gegen Gott. Und er fährt mit Anbetung und Lobpreis an. Was schon mal ganz gut passt. Er fällt an, jubelt Gott zu, er ist unsere Zuflucht. Stoßt in die Posaune am Neumond und zum Vollmond am Tag unseres Festes, denn das ist Satzung für Israel, Entscheid des Gottes Jakobs. Das hat er als Gesetz für Josef erlassen, als Gott gegen Ägypten auszog. Der Aufruf
zu der Treue zu Gott geht mit dieser Erinnerung an die Treue Gottes, an die Treue Gottes zu seinem Volk. Der Sänger, der Asaf, erinnert sein Volk, wie Gott sie aus der Gefangenschaft von Ägypten befreit und herausgeführt hat. Wie Gott sein Volk von der Last von der Sklaverei befreit hat. Und wir wissen es als Christen, der Exodus ist das grosse Vorbild für das Erlösungswerk von Christus. Er, der uns ein für alle Mal von der Knechtschaft, von der Sünde und vom Tod befreit hat. Der Psalm geht weiter und er ist wieder sehr konkret. Er redet wirklich in den Alltag der Menschen hinein. Wenn der Asaf in seinem Lied die Befreiungstat Gottes erinnert, so wie wir vorher uns erinnert haben, wenn wir Gott das erste Mal begegnet sind, dann weil das Volk offensichtlich eine Erinnerung nötig hat, oder? Kann uns ab und zu auch so gehen. Es ist manchmal einfach zu verlieren, wenn es einem gut geht, was Gott für uns da hat. Man gewöhnt sich schon ein paar schnell daran. Und es ist gut, zurückzugehen zu dem, was die Offenbarung dann die erste Liebe nennt. Er, der uns erlöst hat, ihm soll unsere Treue gehören. Das sagt uns der Psalm. Er, der einzige Gott, der einzige wahre Gott, neben ihm sind alle Götzen nur Staub und Sand. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus dem Land Ägypten. Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Tue deinen Mund weit auf zum Lobpreis, zum Gesang, zur Verkündigung vom Wort, aber auch wie ein Vögel jetzt im Frühling im Nest, wo Mutter und Vater Nebeli entgegenstreckt, um Futter überzukommen, um Nahrung überzukommen. Weil der Gott, der uns erlöst hat, ist auch der, der uns nährt, der, der uns Ruhe verschafft für unsere Seele. Er, der uns Sättigung verspricht und Stillung von all unserer tiefsten Sehnsucht. Und wir spüren die Sehnsucht von dem Asaf in dem Psalm. Er fleht das Volk an. Bitte, bitte, nehmt Gottes Liebe an. Bitte sind ihm treu, er, der so treu ist zu euch. Ja, wenn sein Volk nur auf ihn hörte, dann würde er ihre Feinde beugen und ihnen zum Sieg verhelfen. Es könnte so schön sein, oder? Und so einfach. Man könnte sich fragen, wieso Gott nicht einfach trotz der gelegentlichen Untreue von seinem Volk ihm einfach trotzdem den Sieg schenkt. Er ist ja Gott, er kann es ja. Die Erlösung und Befreiung, das ist kein Automatismus. Es gibt manchmal theologische Strömungen, die sie so ein bisschen in diese Richtung rücken und sagen, ja, geht alles einfach so. Und es ist immer nur ein Teil wahr, weil klar hat Jesus uns alles gegeben. Klar ist die Erlösung ein für alle Mal uns. Aber Jesus, Gott, will uns als freie Menschen. Und er nimmt uns ernst. Und er wird uns keine Gewalt antun, nicht einmal im Guten. Er wartet darauf, dass wir uns ihm öffnen. Er wartet auf die Einladung, die wir ihm heute Morgen neu wieder gegeben haben. Und ja, er wartet auf unsere Treue, auf unseren Gehorsam zu seinem Plan. Weil spätestens in Jesus Christus wissen wir, dass wer ihm nachfolgt, dass der nicht im Dunkeln gehen wird, dass bei ihm Quellen ist. Und dass wir bei ihm alles finden und keine fremden Götter mehr brauchen. So wie Israel die Gefangenschaft verloren haben, so dürfen es auch wir. Weil bei ihm empfangen wir Fülle, Gnade über Gnade. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber so am Sonntagmorgen dünkt es mich immer besonders einfach, Gott in die Mitte zu stellen. Ich habe Christen um mich herum, die mir ein Vorbild sind, die mich ermutigen, einen Gottesdienst stehen, der eine Ausrichtung hat. Aber im Alltag ertappe ich mich, wenn ich manchmal die Lebenshingabe so in der Salamitaktik Stück für Stück wieder zurücknehme. Wenn ich mich selber in meinem Auto auf den Fahrersitz setze und sage, ich will Kontrolle haben, ich will bestimmen, wo es durchgeht. In Klammern gesagt, ich glaube, dass die grosse Krise, die anhaltende Krise von meiner eigenen Kirche, nicht etwa eine Krise ist vom 6. Gebot, wo im Moment durch die Medien geschleigt wird, zu Recht. Ich glaube, es ist eine Krise vom 1. Gebot. Wenn Gott in einer Gemeinde nicht Gott ist, wenn er nicht die Herrschaft hat, wenn sich nicht alles ihm unterordnet, vor allem die, die Verantwortung haben, wenn da andere Ambitionen Macht und andere Gelüste plötzlich das Vakuum füllen, dann kann es nur in den Abgrund gehen. Das sind die falschen Hirten, die der Prophet anspricht. Die, die Gottes Gnade verraten und sein Volk in die Irre führen. Und wir selber können nur beten und bitten, dass Gott uns wirklich bewahrt. Dass er wirklich seine Herrschaft deutlich macht in allen Gemeinden, die sich auf seinen Namen berufen. Aber gehen wir zurück zum Thema. Wieso geht das Thema Anbetung so tief? Ich glaube wirklich, und ich habe es in meinem Leben erfahren, dass die Anbetung kann ein Menschenleben verändern, verwandeln, transformieren. Ihm kann eine neue Richtung geben. Und zurück zu der Einheit, dort, wo uns die Anbetung hinführen will, das bedeutet letztlich zurück in die Sohnschaft. Ich spreche bewusst Frauen auch an, wenn ich Sohnschaft sage, weil es geht um den Sohn Jesus Christus, wo wir alle Männer und Frauen eingeschlossen sind. Im grossen Hymnus, im grossen Lied am Anfang vom Epheserbrief steht es so: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Der Hymnus erinnert uns an das jüdische Segensgebet. Sie fangen an, gepriesen sei Gott und Vater. Baruch atah Elohim Adonai. Er, der Gott und Vater vom fleischgewordenen Wort, er hat uns mit der Fülle von seinem Geist gesegnet und erfüllt, durch die Gemeinschaft. Und der Paulus schreibt da von unserer Berufung zur Einheit mit Gott. Nämlich, dass wir im Heiligen Geist, in dieser tiefen Gemeinschaft mit Christus, zurückkommen in den Gehorsam. Zurück in den Gehorsam zum Vater, der zerbrochen worden ist, der getrennt worden ist durch den Ungehorsam von Adam. Warum? Wieder nicht durch unseren Verdienst, nicht durch das Gesetz, sondern durch unsere Gemeinschaft mit Christus. wenn wir in ihm sind, dann sind wir Söhne, Töchter und Erben, Kinder Gottes. Und in der Einheit Schwestern und Brüder. Dazu hat er uns erwählt, vor der Grundlegung der Welt. Es ist eine existenzielle Bewegung, die Anbetung. Sie ist nicht eine Tat, ein Werk oder eine Tätigkeit neben anderen, sondern sie ist die wesentliche Haltung der Christen, die sie mit Gott und untereinander verbindet. Und doch muss man da gerade wieder abbrechen, wenn es so schön langsam gemütlich wird beim Zuhören. Gott braucht unsere Anbetung nicht. Auch schon mal überlegt. Das fährt mir jedes Mal ein, wenn ich es höre. Es heisst an einem Ort, Herr, ewiger Vater, du bedarfst nicht unseres Lobes, unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dich preisen dürfen. Sind wir da ganz klar? Wir brauchen die Anbetung Gottes, nicht er sie. Manchmal ist das Geschenk etwas, das wir empfangen können, indem wir uns persönlich an Gott wenden. Und gerade in der Gemeinschaft kann es auch bedeuten, dass wir uns auf etwas einlassen, das uns vielleicht nicht gerade aus dem Herz spricht. Dass wir absteigen in ein Lobgebet, wenn es uns Himmel traurig ist. Oder dass wir einstimmen in eine Klage, wenn es uns eigentlich ums Halleluja zumut ist. Und das ist die zweite Ermutigung. Dass nämlich die Einheit, die Gott uns durch die Anbetung verspricht, nicht bedeutet, dass wir alle zusammen gleich beten oder gleich sind, sondern dass wir zurückkommen in die Sohnschaft, in die Kindschaft zu Gott, dem Vater. Und mit Jesus Christus zurück in die Nachfolge. Jetzt war wieder ein bisschen viel Theologie. Wenn du mal kurz aufstehen und ausschütteln, oder geht's? Mögen Sie noch hören? Es geht um unser Leben. Es geht um unseren Gottesdienst als Gemeinde, um unser Anbeten, um unser Singen, Beten, Meditieren von der Schrift. Es geht ums Teilen vom Abendmahl. Überall an diesen Orten, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, wird auch Gott und die Einheit, die er stiftet, wird sie sichtbar. Und wenn unsere Existenz als Einzelne, aber auch als Gemeinde immer mehr durchdrungen wird von dieser Dynamik der Anbetung auf innen hin, auf Mitte hin, dann verwirklicht sich der Heilsplan Gottes an dir, an mir, aber durch uns auch in dieser Welt. Anbetung ist etwas Urpersönliches, aber es ist auch etwas, das uns rausschickt, nachdem wir ganz nach innen gegangen sind, ganz vor innen, nach außen, wieder in die Welt. Und die Erneuerung von unseren Gemeinden und von unserer Kirche, die hängt von jedem und jeder von uns persönlich ab. Wieder nicht in dem Sinn, dass wir etwas müssten verdienen oder fabrizieren, aber in dem Sinn, dass jede und jeder von uns für die Gnade, die wir von ihm empfangen, auch eine Verantwortung in uns trägt. So wie der Psalmist sein Volk aufgerufen hat zur Treue gegen Gott, damit sie als ein Volk weitergehen können. So kommt der Ruf auch heute zu uns. Die Treue zu deiner ganz persönlichen Berufung, zu dem, was Gott dir geschenkt hat. Das wird sein, wo die Erneuerung bringt. Das ist das, wo Jesus wird sichtbar machen in dieser Welt. Und die Einheit von unserer Gemeinde und von unseren Kirchen wird stärken. Und das ist die dritte Ermutigung. Wenn ich als vom Heiligen Geist erfüllte Mann oder erfüllte Frau in die Sohnschaft Gottes wirklich eingetreten bin, wenn ich dort immer wieder hin zurückkehre, auch wenn ich zwischen ihnen eben salamitaktikmässig etwas wieder zurücknehme in meine eigene Kontrolle, dann kann mein Leben, dann kann meine Verbindung zu Gott, meine Anbetung, auch eine neue Fruchtbarkeit erfahren. Es gibt in meiner Glaubenstradition ein ganz klassisches, traditionelles Bild. Ich weiß nicht genau, wenn es entstanden ist. Ihr kennt es vielleicht, das ist das Bruder Klausen-Bild. Christus ist in der Mitte. Er als König, als Herrscher. Und es gehen Strahlen nach innen, zu ihm. Das symbolisiert den Weg von der Anbetung, den Weg von der Gotteserfahrung, den Weg vom Meditieren, vom Wort, vom lebendigen Wort. Und es gibt Strahlen, die gehen nach außen. Und die Kreise, die ihr da außen seht, die zeigen auf Werk von der Barmherzigkeit, die durch biblische Szenen dargestellt und symbolisiert werden. Das Bild gefällt mir wegen dem besonders, weil es etwas von dieser Dynamik zeigt, die uns die Anbetung reinbringt. Anbetung ist nicht etwas, das einfach ins private, stille Kämmerchen gehört, sondern das uns rausschickt in die Welt, das uns befähigt, das uns ausrüstet, wirklich sein Reich zu bauen. Die unwissenden Lehren, die Zweifelnden gut beraten, die Traurigen trösten, die Sünder zurechtweisen, denen, die uns beleidigen, gern vergeben, die Lästigen geduldig ertragen, für die Lebenden und für die Verstorbenen beten, Hungrige speisen, Obdachlose beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke und Gefangene besuchen, Tote begraben, Almosen geben. Wenn eine anbetende Gemeinde wirklich vor Gott ist, dann kommt sie in die Dynamik hinein. Dann will sie dienen in der Welt und durch das Zeugnis aufmerksam machen, dass die Welt glaubt. Und in diesen sogenannten Taten der Barmherzigkeit, der Lieblichen und der Geistlichen, da sind alle Christen eins. Dort gibt es keinen Unterschied von der Lehre und von der Doktrin, sondern dort geht es um das Gesicht von Christus, wo wir in jedem Menschen wiedererkennen können. Anbetung und Einheit, das ist das Thema, das mir heute aufgetragen worden ist. Die Anbetung führt in die Einheit mit dir selber. Sie führt dich dorthin, wo du dein authentischste, persönlichste, wunderbarste Selbst bist. Die Anbetung zeigt, dass die Brücke wieder aufgebaut ist, wo durch den Bruch vom Adam kaputt gegangen ist. Wenn du anbetest, wirst du mehr dich selber. Wenn du dich Gott überlässt, wirst du grösser, nicht kleiner. Wenn du Gott anbetest, wird sein Licht auf deinem Gesicht scheinen. Die Anbetung führt in die Einheit mit den Menschen. Weil wir sind alle als Brüder und Schwestern, als Söhne und Töchter vom einen Vater erschaffen. Und dazu berufen, dass wir einander in Liebe und in Wahrheit dienen. Hab keine Angst, rauszugehen. Hab keine Angst, Schwestern und Brüder mitzunehmen in diese Sendung. Dass wir ihn sichtbar machen können in dieser Welt. Und Anbetung führt in die Einheit mit Gott. Der Punkt, wo wir gestartet sind am Anfang, das ist auch der Punkt, wo alles hinführt. Wenn er, unser himmlischer Vater, seine vielfältige, bunte Gemeinde in einem Leib zusammenführt, damit wir ihm die Ehre geben, dass er wirklich die Mitte sehe, unser Haupt, unser König, unser Erlöser, dann wird Wirklichkeit durch Christus und mit Christus und in Christus. Gott, ich danke dir, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart, dass wir jetzt etwas rausnehmen dürfen von diesen vielen Worten und dass du wegräumst, was dir im Weg steht. Weil es geht um dich, Herr. Es geht um deine Ehre. Alles, was wir machen, ist nur Bruchstück. Ist nur Menschenwerk. Bist du gross in unserem Leben? Du uns aufrichten und du uns senden, dass wir Zeugnis geben von deiner Herrlichkeit, von deiner Grösse und dass immer mehr auf der ganzen Welt alle, die dich anbeten, zu einer Familie zusammenwachsen können. Amen.